Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ein Haus auf einer Klippe, das Herz des Opas, jede Menge Anfänge auf einer Insel mit Rosa und auf einer anderen mit puscheligen Wesen, in einer Schulklasse und in einem falschen Leben. Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat August, mit Thomas Linden, Jurymitglied, Bilderbuch- und Kinderbuchexperte und mit Ute Wegmann. Ferienzeit, da denken wir an Inseln, an Wasser, an Entspannung, aber niemand denkt an die Gefühle eines Hauses auf einer Klippe, das zwar die Welt rundherum beobachten kann, aber nicht wegkommt. Zu Hause auf der Klippe ist ein Bilderbuchdebüt einer jungen Schweizer Illustratorin, Magali Franoff, die von der Einsamkeit des Hauses erzählt. Mit wenig Text und farbintensiven Doppelseiten, Thomas Linden. Ich sehe Wasserfarben, Buntstift, ich sehe viel Wasser, viel Meer. Was sehen wir vor allen Dingen auf diesen Doppelseiten?
Wir sehen ein Haus der Sehnsucht. Das Haus steht auf der äußersten Kante der Klippe. Man hat so den Eindruck, im nächsten Moment kippt es von der Klippe runter. Es sehnt sich nach der Weite, nach der Bewegung. Die hat es immer vor der Nase mit Fischen, Vögeln, Schiffen. Das Haus kann nicht von diesem Fleck weg. Ja, und die Sehnsucht wird aber erfüllt, als eine Familie einzieht und die Bewegung halt dann im Inneren stattfindet. Mit viel Lachen und Lärm, so wird die Sehnsucht des Hauses dann doch wieder eingelöst.
Das heißt, sowohl Bild als auch Text ist aus der Perspektive des Hauses erzählt.
Ja, sie arbeitet ja mit Aquarellfarben, die so farblich ineinander übergehen. Gelb und Orange, Blau und Grüntöne. Also es ist alles im Fluss und das passt eigentlich zu diesem Bewegungsmotiv.
Der Text ist ja schwarz auf weißem Grund, collagenartig ins Bild gesetzt. Manchmal nur ein einzelner Satz. Da heißt es zum Beispiel, an den Wänden haften schwache Erinnerungen an vergangene Zeiten. Da muss man schon sehr genau hinschauen. An anderer Stelle heißt es, Schimmelflecken werden mit Postkarten überdeckt. Da habe ich schon doch ein bisschen auch gestutzt. Was sagen Sie zum Text?
Das geht nicht immer Hand in Hand, was man im Bild sieht und was da im Text steht. Man hat so den Eindruck, da gibt es so einen Überhang in Bezug auf Geschichte, die jetzt in den Bildern so nicht zu sehen ist.
Und es ist ja auch durchaus recht anspruchsvoll zu sagen, an den Wänden haften schwache Erinnerungen an vergangene Zeiten. Das Bilderbuch ist empfohlen ab 5.
Der Text ist sicherlich der schwächere Teil dieses Bilderbuchs. Das muss man ganz klar sehen. In einem Bilderbuch für dieses Alter, da sollte man schon schauen, dass die Begriffe den Kindern geläufig sind. Da braucht man Übung und man muss schon sehr fein im Detail arbeiten. Das ist ein altes Thema im Bilderbuch, die problematischen Texte.
Zu Hause auf der Klippe von Magali Franoff, Nilpferd Verlag, 48 Seiten. Ab 4 wird es sogar empfohlen. Aber man kann es ja zusammenlesen und anschauen. Gertrude Grenzenlos. Im Jahr 2018 war das ihr erstes Kinderbuch, das ein Jahr später mit dem Gustav Heinemann Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Es folgten weitere Kinderromane der Autorin Judith Burger und jetzt ein Kinderbilderbuch Opas Herz mit Bildern von der ebenfalls mit vielen Preisen ausgezeichneten Österreicherin Julie Völk. Opas Herz, worum geht's? Hans wollte immer gern die Großeltern besuchen, aber nie war Zeit und plötzlich packen die Eltern ganz schnell, denn Opa liegt im Krankenhaus mit Herzproblemen. Ist das denn richtig, dass sie ihn nicht mit ins Krankenhaus nehmen, den Hans? Und wie schwer ist es zu begreifen, was Opa nun wirklich hat? Wie, Thomas Linden, erzählen Judith Burger und Julie Völk diese Geschichte?
Also sie versuchen, über das Detail zu erzählen, aber die Details sind oft nicht sprechend. Mein Problem mit diesem Buch war, dass es im Grunde keinen Spannungsbogen besitzt. Der kleine Junge wartet auf die Begegnung mit dem Großvater. Die Erwachsenen haben 1000 Gründe, warum das nicht möglich ist. Er langweilt sich und er lernt dann einen Jungen und ein Mädchen kennen im Dorf. Aber es kommt keine richtige Story zustande. Dieses Problem des Textes wiederholt sich ein bisschen auch bei Julie Völk. das, was wir eigentlich so an ihr schätzen. Also zum Beispiel das Spiel mit Größenverhältnissen, das spielt sie hier nicht. Und es ist auch so, dass sie sonst große Aufmerksamkeit auf die Details legt, auf die Gegenstände des Alltags, die sie uns nahebringt. Das ist auch so schön, eine Würdigung dieser kleinen Dinge. Aber in diesem Buch finden die sich nicht so.
Kann es denn sein, dass Judith Burger uns gerade auch zeigen wollte, wie schwer es ist, einem Kind zu vermitteln, was eine wirklich schwere Krankheit bedeutet? Weil die Erwachsenen reden immer davon, dass Herz stolpert oder stottert. Und das kann sich das Kind gar nicht vorstellen. Es ist ja vielleicht auch ein bisschen diese Sprachlosigkeit, mit der wir konfrontiert sind.
Ja, man hat den Eindruck, das Kind wird immer außen vor gehalten. So ist es natürlich auch oft im Leben. Es heißt dann, die Mutter hat verweinte Augen, wenn sie vom Großvater kommt. Aber es ist am Schluss so, dann ist der Großvater wieder da und man trifft sich, es ist wieder alles okay. Und da fragt man sich schon auch, wo ist denn das Problem?
Ein Buch vielleicht auch über Hoffnung. Es ist sehr langsam, es ist sehr bedächtig erzählt. Opas Herz von Judith Burger und Juli Völk, Gerstenberg Verlag, 48 Seiten ab 5. Eine Krankheit ist für viele Menschen ein neuer Anfang. Um Anfänge geht es im nächsten Buch. Heinz Janisch, Journalist und Kinderbuchautor aus Wien, bekannt durch seine vielen Bilderbuchgeschichten und Lyrikbände, hat über Anfänge nachgedacht und zusammen mit dem bekannten Illustrator Michael Rohr 33 Einladungen zum Weiterdenken ausgesprochen. Das Buch der Anfänge, so der Titel, bietet also einen Wechsel aus Text und Bild. Einem Satz auf einer Doppelseite folgt ein Bild auf einer Doppelseite. Nicht immer stehen die beiden in Bezug zueinander. Ich will einige Sätze mal nennen. Plötzlich lief der Baum davon. Oder er fand einen Krug, der nie leer wurde. Die Sonne schien, aber sie wärmte nicht. Thomas Linn, wie kann man diese Sätze einordnen? Sind die beliebig mal eben so zugeflogen oder gibt es da einen Zusammenhang oder wie würden Sie die interpretieren?
Ja, der Ansatz ist immer ein poetischer. Das Haus beginnt zu sprechen. Das ist so der Versuch, mit dem Irrationalen zu winken und poetisch zu erzählen. So ist es auch in den Illustrationen von Michael Rohr. Man sieht ein Zimmer, in dem eine Wolke über den Köpfen hängt. Man hat einen Riesen im Garten oder es gibt die Begegnung mit einer Riesenschildkröte im Meer. Es sind so Situationen, die halt nicht alltäglich sind.
Michael Rohr ist ja bekannt dafür, dass er immer wieder neue Techniken ausprobiert. Hier hat er, das beschreibt er selbst in dem Buch, in digitaler Collagentechnik gearbeitet. Wie kann man das beschreiben?
Also ich hatte den Eindruck, dass er so richtig mit Herzenslust illustrierte bei diesem Buch, dass man ihm die Zügel freigegeben hat und dass er mal richtig loslegen konnte. Und es ist schon so, er hat die Programme seiner digitalen Möglichkeiten, die hat er in der ganzen Breite ausgenutzt. Man hat so den Eindruck, alles hat er mal versucht und das eine und das andere hat ihm Spaß gemacht. Es ist natürlich so eine Geschichte wie zum Beispiel bei der Riesenschildkröte, das ist typisches Aquarell. Das ist halt vom Programm genommen. Man sieht viel Blau und die Farbe changiert. Man hat sofort so eine Meeresassoziation.
Aber ist es nicht auch eine Mischung sogar aus digitaler und analoger Technik, die er verwendet hat?
Ja, das ist sicherlich so. Also man würde normalerweise von Mischtechniken sprechen. Wichtig bei diesem Buch finde ich, dass es dann eigentlich Sinn macht, wenn man es benutzt, um aus der digitalen Welt herauskommt und versucht, wieder einen Faden zum Erzählen herzustellen. Das braucht Zeit und Konzentration. Und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man mit diesem Buch eine Brücke zur literarischen Welt. Weil man muss beim Erzählen das Material selbst herstellen. Hier sind es ja nur die Anfänge, also es ist nur so ein Anstupsen. Und dann muss man selbst liefern und das braucht Konzentration und das ist eigentlich ein schöner Ansatz.
Eine schöne Anregung zum Erzählen, zum Zusammenlesen, Zusammenerzählen. Das Buch der Anfänge von Heinz Janisch und Michael Rohr, Tirolia Verlag, 72 Seiten, ab 5. Das Leben ruft nach mir. So endet das nächste Buch und ist auch zugleich ein Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Inseltage mit Rosa, so der Titel des Kinderromans von Mareike Krügel, Schriftstellerin für Erwachsene und Kinder. Sie begeisterte mich schon mit Almut und der Hühnersommer. Beim heutigen Titel denkt man an einen großartigen Sommerurlaub, aber es kommt anders, als man denkt. Die Erzählerin Lila soll mit einer Oma, die sie gar nicht so gut kennt, ein paar Tage auf einer Insel verbringen. Zum Glück taucht aber jeden Tag Rosa auf. Aber was ist los mit Lila? Wer ist Rosa und was ist eigentlich mit der Oma los? Keine so ganz leichte Sommergeschichte, aber dennoch leicht erzählt, oder?
Ja, das Buch, sage ich gleich, hat mich begeistert. Hier sieht man, wie jemand eine Geschichte erzählen kann, wie Spannung aufgebaut wird, wie die Spannungsschraube immer weiter gedreht wird. Es ist so, dass Lila mit der Großmutter in eine brenzlige Situation kommt, weil die Verbindung zum Festland verloren geht. Man kann nicht mehr mit dem Handy telefonieren, weil ein Sturm eingesetzt hat und die Vorräte werden knapp. Das ist eine spannende Situation auch, weil es dann wieder Spannungen zwischen den beiden gibt, die sie dann aber auch ausräumen müssen.
Und wie viel dürfen wir verraten? Also Lila versucht sich zu beschäftigen, weil sie mit dieser Oma ja gar nicht so viel anfangen kann und trifft eben, wie man später erfährt, in ihrer Fantasie immer wieder ihre Freundin Rosa. Aber man spürt eben auch die ganze Zeit über die aktuelle Situation hinaus, den Sturm hinaus, so eine Schwere. Also man spürt, irgendwas ist geschehen.
Diese Beziehung zwischen Rosa und Lila ist unheimlich intensiv und das merkt man daran. Lila imaginiert Spiele, die sie mit Rosa gemacht hat und hier auf dieser auch ein bisschen langweiligen Schereninsel erlebt sie Abenteuer, indem sie mit Rosa zum Beispiel Tiere rettet oder einem Bären begegnet. Und das ist sehr intensiv beschrieben, das ist sehr welthaltig. Und man merkt, da gab es eine ganz innige Beziehung und man sieht, dass Beziehungen sozusagen unsterblich sind, dass sie selbst über den Tod hinaus existieren. Und das erlebt diese 9-jährige Lila.
Nun haben wir hier auch Illustrationen, wie in vielen unserer Kinderromane und Kinderbücher. Anna Schilling, die in Bremen und Luzern Illustration studiert hat, bereichert den Roman mit ihren Bleistiftzeichnungen. Wie macht sie das?
Ja, ich fand die Zeichnungen angenehm altmodisch. Sie erinnert mich ein bisschen an Winnie Gebhardt und die Ottfried Preußler Bücher. Es ist schön, wie man die Landschaft gezeigt bekommt, aber nur so mit einem Hauch. Sie geht da nicht weiter hinein. So, der Text bleibt im Zentrum, die Illustrationen sind eine schöne Zugabe.
Eine Mischung, eine gut gelungene Mischung aus Wirklichkeit, Fantasie, Spielen und Erinnerung mit tollen Dialogen. Eine berührende Geschichte, muss man sagen, über Familie, Freundschaft und wichtige Trauerarbeit. Inseltage mit Rosa von Mareike Krügel und Anna Schilling. Verlag Bels und Gelberg, 144 Seiten ab 9. Auf der zweiten Insel, auf die wir heute gehen, auf dieser Insel leben viele eigenwillige Fantasiewesen, zum Beispiel die Schlasocks. Nils Mohl, der offenbar mit leichter Hand zwischen den Genres wechseln kann, legt hier einen Kinderroman vor. Das ist, glaube ich, sein erster Kinderroman. Es beginnt mit zwei Jungs, der eine ist auch ein kleiner Bruder, der andere ist auch Enkel eines Großvaters und dieser Großvater, der baut gerne Maschinen. Mit einer solch selbstgebauten Drohnenmaschine schießt nun der eine den anderen in die Welt. Konkret auf, so der Titel, die Insel der Schlasocks mit Schwarz-Weiß-Bildern von nochmal Michael Rohr. Thomas Linden, anfangs zu Beginn des Romans geht es um Klassismus. Jasper, der elternlos mit seiner Schwester lebt, soll in ein Internat abgeschoben werden, weil es keinen Platz mehr für ihn gibt, kein Geld für den Bruder da ist. Während der andere Junge durchaus reiche Eltern hat, das wird an Klischees mit dickem Auto und so weiter markiert. Und dann sind wir plötzlich auf dieser Insel mit Jasper, mit reichlich viel tierischem Personal. Was ist dann das Thema?
Das Thema hat Nils Mohl eigentlich verloren in dem Moment, als er aus diesem realistischen Erzählen des Beginns in eine Fantasiewelt überblendet, in der die Regeln des Alltags ausgehebelt sind. Also da ist alles möglich, nichts hat wirklich Konsequenzen. Diese Figuren sind ohne Charakter, die langweilen sich auch. Das ist im Grunde ihr einziges Charakteristikum. Daraus ergeben sich keine Konflikte, die so eine Geschichte vorantreiben würden.
Aber erlebt denn Jasper auf dieser Insel mit diesen puscheligen Wesen Abenteuer? Oder ich meine, das Buch hat ja immerhin 288 Seiten.
Für mich waren diese Abenteuer eher behauptete Abenteuer. Also es heißt zum Beispiel, dass die Insel nicht wirklich ein Fundament hat, sondern dass sie im Meer treibt. Das hat aber letztlich keine Konsequenzen für die Geschichte. Das ist eine Beigabe, aus der nichts entsteht. Also mir hat gut der Anfang des Buches gefallen, weil ich diese Beziehung zwischen der älteren Schwester Bonnie und dem kleinen Jasper als sehr liebevoll dargestellt und entwickelt fand. Da habe ich so gedacht, jetzt bin ich doch gespannt, was da noch kommt, weil auch diese Armut, in der die beiden leben, verlangt nach Lösungen für ihren Alltag und für ihre Zukunft. Und da wird man gelockt. Ja, und dann kommt halt ein Schnitt in eine Fantasy-Welt.
Nun haben wir hier einen ganz anderen Michael Rohr, schwarz-weiß alles. Er hat diese puscheligen, freundlichen Wesen, bisschen langweiligen Wesen, wie Sie sagen, geschaffen. Bei Michael Rohr habe ich gedacht, diese Bilder wirken für mich ein bisschen wie aus einer anderen Zeit.
Rohr ist eigentlich auch da am besten, wo Niels Mohle seine Stärken hat, nämlich beim Realismus. Also es gibt am Anfang schöne Bilder zwischen Bonnie und Jasper, in denen man die Ratlosigkeit und auch so ein bisschen den Kummer sieht, der die beiden drückt.
Die Insel der Schlasocks, ein Kinderroman von Niels Mohl und Michael Rohr, DTV 288 Seiten, ab 6. Interessanterweise geht es auch im nächsten Kinderroman um Klassenunterschiede. Jakob und Jelena, so der Titel des neuen Buchs von Tamara Bach. Zwei Kinder, beide etwa 10 Jahre alt, treffen in einer neuen Klasse aufeinander. In Zweiergruppen sollen sich die Kinder kennenlernen. Erzählt wird im Wechsel, aber mit einer Stimme und fortlaufend, zumindest am Anfang. Was ist das Thema, Thomas Linden?
Die beiden haben eigentlich keine wirkliche Verbindung miteinander. Sie begegnen sich und der Roman geht zwei verschiedene Strecken. Zum einen die von Jakob und dann von Jelena. Die beiden leben bei ihren Eltern, bei ihren Alleinerziehenden, er beim Vater, sie bei der Mutter. Und die eigentliche Geschichte entwickelt sich zwischen Jelena und Lotte, ihrer besten Freundin. Wenn man den Titel liest, Jakob und Jelena, dann könnte man denken, das wird vielleicht eine Liebesgeschichte. Das wird es aber nicht. Die intensiven Gefühle spielen sich ab zwischen Jelena und Lotte. Die Lotte hat einen großen Kummer, weil sie in der Schule nicht mehr mitkommt und die Mutter solche Ambitionen hat, dass das Kind darunter zusammenzubrechen droht. Und Jelena ihre Freundin Lotte zu verlieren droht, weil sie kaum noch Zeit zum Spielen miteinander haben.
Also hätte das Buch eigentlich Lotte und Jelena heißen müssen?
Das ist auf jeden Fall der stärkere Erzählstrang.
Nun gibt es ja hier auch Bilder und von keiner geringeren als der großartigen Barbara Jelin, die bekannt ist durch ihre Graphic Novels. Wie gestaltet denn Jelin die Bilder zu diesem Buch?
Also meines Erachtens besteht die Stärke dieses Buches in den Alltäglichkeiten, dieses morgens Brot schmieren, schnell zur Schule, nachmittags eine Pizza reinschieben, immer unter dem Radar der Eltern, dieses Kinderleben der 10-11-Jährigen, die so zwischen Kindheit und Teenagerzeit steht, das typische Tamara Bach-Sujet, das ist eigentlich die Substanz dieses Buches. Und Barbara Jelin, ihre Illustrationen, ziehen sich immer auf die Nebensächlichkeiten, also einen Teller, von dem gerade gegessen worden ist. Man sieht die Reste, die Raben im Park, das Ganze mit Aquarell, damit es leicht bleibt. Es ist ein Buch, in dem sich so 10-11-Jährige schön wiedererkennen können.
Jakob und Jelena von Tamara Bach und Barbara Jelin, Carlsen Verlag, 252 Seiten, ab 10. Einen Blick auf oder in ein falsches Leben haben wir noch versprochen. Die bekannte Sachbuchautorin Maya Nielsen, die sich bereits in ihrer Reihe Abenteuer und Wissen mit vielen historischen Persönlichkeiten und auch Phänomenen beschäftigt hat, legt hier auf der Basis einer wahren Geschichte einen Jugendroman vor. Und zwar zum Thema Spionage und ihre Folgen. Anhand der Angaben von Thomas Raufeisen schreibt sie seine Geschichte als Roman mit einer 16-jährigen Erzählerfigur, natürlich mit Namen Thomas. Ein Junge in Westdeutschland, der in einer Nacht- und Nebelaktion mit der Familie nach Ostdeutschland reist, weil angeblich die Großeltern erkrankt sind. Dann aber erfährt er, dass sein Vater ein Spion der DDR war, dem der Verrat an den Westen drohte. Was dann im Osten mit dieser Familie geschieht, liest sich wie ein Krimi. Das falsche Leben, so der Titel, in das der 16-Jährige und sein Bruder geworfen werden, mit dem sie nichts anfangen können, dem sie aber auch nicht entfliehen können, weil sie, obwohl im Westen geboren, die DDR nicht verlassen dürfen. Im Gegenteil, sie landen sogar im Gefängnis. Thomas Linden, wie erzählt Maya Nielsen diese unglaublich spannende und auch wirklich erschütternde Geschichte?
Also sie hält sich immer ganz nah an den Fakten. Dadurch erzeugt sie eine große Dichte. Und was ihr gelingt, ist, diese Atmosphäre der DDR nochmal lebendig zu machen. Also man riecht diese Kohle in der Luft, man spürt den harten Winter in der DDR und auch diese Situation der Westler, die nach Osten kommen und sich manchmal in einem Raum mit vielen Menschen befinden, ohne dass sie irgendeinem Blick begegnen würden. Diese Einsamkeit, die der Protagonist Thomas in der DDR erlebt, die ist unmittelbar spürbar. Und das Buch ist zügig erzählt.
Es gibt natürlich ein Glossar, aber auch zwischendurch immer wieder viel Info. Haben Sie das als Bereicherung empfunden, diese sachlichen Passagen zwischendurch?
Das finde ich wichtig. Es ist ja jetzt einige Zeit verstrichen und es gibt die DDR ja seit 35 Jahren nicht mehr. Da braucht man auch so die Hintergründe und man braucht eine Einführung in diese Welt, die ja doch sehr anders war als unsere heutige Welt.
Und dieses Buch vermittelt natürlich auch nochmal in aller Eindringlichkeit, wie sehr sich auch der Vater von Thomas einfach geirrt hat über sein eigenes System. Er dachte ja, er wäre jetzt sowas wie der König in der DDR, wenn er zurückkommt.
Also es ist ein bitteres Buch, im Grunde eine gute Medizin für DDR-Nostalgiker.
Ein Buch über Diktatur, über eine Diktatur, über falsch und richtig und man muss schon sagen, in der Konsequenz über den Irrtum eines Lebens. Das falsche Leben von Maya Nielsen, Gerstenberg Verlag, 192 Seiten, ab 14. Das waren die besten 7 im August. Am Ende der Sendung möchte ich mich aber noch von einer Schriftstellerin verabschieden. Einer Schriftstellerin, deren Bücher wir oft im Büchermarkt besprochen haben. Maja-Lena Lemke. Wie uns erst jetzt bekannt wurde, starb Maja-Lena am 6. Juli mit 80 Jahren. 1945 wurde sie in Finnland geboren, lebte seit 1967 in Greven im Münsterland. Ihre Bücher waren oft knappe Bände, kennzeichnend ihre Lakonie und ihr Humor und ihr großzügiger, liebevoller Blick auf die Menschen. Neben vielen Bilderbuchtexten waren ihre bekanntesten Bücher »Als die Steine noch Vögel waren«, ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und »Ein Märchen ist ein Märchen ist ein Märchen«. Dafür erhielt sie den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Vor 20 Jahren war Maja-Lena Lemke Gast im Büchermarkt. Wir hören noch einmal ihre unverkennbare Stimme.
Ich glaube irgendwie, dass ich irgendwie eine beneidenswerte Frau bin. Also abgesehen davon, was ich von zu Hause mitbekommen habe, also mit den ganzen Schwierigkeiten, was die Eltern und Geschwistern weitergegeben haben, das war sicherlich irgendwo schon ein großes Stück Geborgenheit. Dann habe ich auch das Glück gehabt, einen Mann und Sohn zu haben, die also, so sagen wir mal, dieses Studium der Herzensbildung mit höchsten Noten absolviert haben. Und es ist natürlich klar, also wenn man irgendwie so, ja, so viele Glücke im Leben hat, dass man Stücke davon auch weitergeben möchte und das auch erzählen möchte. Ne? Auch wenn es einen finnischen Dichter gibt, der sagt, also über das Glück sollte man nicht sprechen. Das ist das, was man verstecken sollte, aber ich tue es nicht.
Das war Maja-Lena Lemke in einer Büchermarktsendung im Jahr 2005. Danke Thomas Linden für die Präsentation der besten Sieben. Auch Dank an die Kollegen in der Technik. Das wird viel zu selten erwähnt. Alles nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-App. Nächste Woche hier die Illustratorin Hanna Brückner. Es folgt Computer und Kommunikation. Schöne Sommerferien an alle von Ute Wegmann.